Zweimal besuchte Mozart in dem für ihn so denkwürdigen Jahr 1787 von Wien aus die böhmische Hauptstadt Prag. Das notorisch launenhafte Wien hatte in den vergangenen 5 Jahren die Hoffnung Mozarts auf eine sichere, gut dotierte Anstellung nicht erfüllt. Intrigen und Kränkungen waren dem jungen Komponisten nicht erspart. In Prag jedoch wurden ihm Freundschaftsgesinnung und Bewunderung, ja Triumphe zuteil, wie er sie seit seinen Wunderkindjahren nicht mehr erlebt hatte. Den 19. Januar 1787 soll er gar den schönsten Tag seines Lebens genannt haben. Die Stadt Prag war seit 1783, als der deutsche Sing- und Schauspielimpresario Karl Wahr Mozarts Entführung aus dem Serail auch dort herausgebracht hatte, sofort Feuer und Flamme für Mozart. Bald lernte man auch Mozarts Klavierstücke und Symphonien in musikalischen Akademien kennen. Wer etwas von Musik verstand, mochte er nun tschechischer oder deutscher Zunge sein, nahm teil an der Mozart-Verehrung. Unter ihnen befand sich natürlich auch das Musiker-Ehepaar Duschek, dem Mozart seit seinen Salzburger Tagen, das heißt seit etwa 10 Jahren, herzlich verbunden war. Dieses Ehepaar Duschek spielte eine große Rolle bei der Einladung Mozarts nach Prag. Auch gab es übrigens im habsburgischen Böhmen noch keine nationale Entzweiung. Ganz überwiegend sprach man in der Öffentlichkeit Deutsch, und in der deutsch-tschechischen Intelligenz Böhmens herrschte allenfalls ein anti-wienerischer Territorialismus oder böhmischer Patriotismus. Eine Betonung der kulturellen Eigenständigkeit Böhmens. Entzündet hatte sich dieses betont böhmische Denken an der Idee Josefs II., des Kaisers Josefs II., des Nationaltheaters. Und zwar in Opposition gegen die althergebrachte italienische Oper, genau gesagt gegen den italienischen Stil der Musik der italienischen Oper, nicht etwa gegen die italienische Sprache. Bezeichnenderweise war das in der Altstadt Prags neu gebaute Nationaltheater von dem Grafen Nostitz 1783 mit Lessings Emilia Galotti eröffnet worden. Lessing hatte ja dieses Stück, dieses Trauerspiel, selbst verfasst als Beitrag zum Nationaltheater in Hamburg. Der neuerdings glücklich restaurierte, freundliche Bau wurde später zum Deutschen Ständetheater und ist heutzutage nach dem Dichter der tschechischen Nationalhymne Tülltheater benannt. Direktor am Prager Nationaltheater war bereits seit 1783 Pasquale Bondini, ein Italiener. Nach ihm benannte man bis zur Jahrhundertwende das Ensemble an der dortigen Oper als Bondini-Truppe. Bondini war, obgleich er Italiener war, gut vertraut mit dem deutschen Kulturleben. Er leitete ja auch das deutsche Schauspiel in Dresden und die Opera Buffa führte er im Winter abwechselnd im Theater des Grafen Nostitz und im gräflich-thunschen Palais auf der Prager Kleinseite auf. Im Sommer spielte der tatkräftige Bondini, dessen Frau auch in Mozarts Opern sang, auch in Leipzig. Im Übrigen war das Haus des Grafen von Thun und Hohenstein betont aufklärerisch und freimaurerisch. Der Graf war selbst praktizierender Musiker und ein Bewunderer Mozarts. Hier möchte ich ein Wort noch einfügen. Sie wissen, dass Mozart selbst auch Freimaurer war, ebenso wie sein Vater Leopold. Ein schlichtes katholisches Gemüt von heutzutage erschrickt fast bei dem Wort Freimaurer. Es ist immer noch verwurzelt, als wenn diese Freimaurer mit etwas ganz, ganz Bösem verbunden wären. Ich will jetzt darüber mich nicht verbreiten, aber in Mozarts Zeit gab es eine echte Koexistenz zwischen Christentum und Freimaurerei. Ja, es waren sogar manche Kirchenfürsten auch heimlich oder offen Freimaurer. Ich möchte auch erwähnen, dass der Vater Leopold Mozart sich nicht durch seine Angehörigkeit bei den Freimaurern gehindert fühlte, seinem Sohn des Öfteren Mahnungen zu schreiben, ob er ja schon bei der Beichte gewesen sei und ob er auch den Rosenkranz fleißig bete. Bondini hat also ganz im Einvernehmen mit dem Grafen Thun im Dezember 1786 Mozarts Hochzeit des Figaro alsbald nach der Wiener Erstaufführung herausgebracht. Und er war es auch, der Mozart zu seinen Besuchen in Prag im Jahre 1787, und zwar im Namen einer Gesellschaft von Liebhabern und großen Kennern von Mozarts Werken eingeladen hat. Und wie ich schon gesagt habe, beigetragen hat dazu ganz besonders die bedeutende Sängerin Josefa Duschek und ihr Mann und nicht zu vergessen der Prager Freimaurerkreis. Über den großartigen Eindruck, den diese Oper in Prag machte, stand in der Prager Oberpostamtszeitung unter anderem: Kenner, die diese Oper in Wien gesehen haben, wollen behaupten, dass sie hier weit besser ausfalle. Und sehr wahrscheinlich, weil die blasenden Instrumente, worin die Böhmen bekanntlich entschiedene Meister sind, in dem ganzen Stück viel zu tun haben. Besonders gefallen die Duetten der Trompete und des Waldhorns. Und weiter heißt es: Unserem großen Mozart muss dies selbst zu Ohren gekommen sein, weil seitdem das Gerücht geht, er würde selbst hierher kommen. Das Stück zu sehen, zu dessen glücklichster Ausführung das wohlbesetzte Orchester und die Direktion Strohbachs viel beitragen. Das Opernorchester unter der Führung von Strohbach in Prag soll das Beste in ganz Europa gewesen sein. Wenn es notwendig war, spielten die auch im Theater etwas vom Stegreif, aus dem Stegreif. Die Sänger waren allesamt waschechte Italiener. Bondinis Gattin Caterina sang die Susanna. Die Vorstellungen waren auch außerhalb des Abonnements ausverkauft und von der Galerie warf man nach damaliger Sitte Zettel mit deutschen Huldigungsversen. Und am 8. Januar 1787 brach Mozart selbst bei grimmiger Winterkälte von Wien auf. Und seine Begleitung war außer der Gattin Konstanze auch noch eine Gruppe von Musikern, die allesamt seine Freunde waren. Die gängige Route ging über Schrems und dann Wittingau, Tabor, Prag. Die siebenköpfige Reisegesellschaft war lustig und ausgelassen gestimmt. Man gab sich tschechische Namen oder jedenfalls Spitznamen, die tschechisch klangen. In Prag stieg man im Gasthof zu den drei Löwen ab, ehe die Mozarts dann ins Palais Thun zogen, wo sie während ihres Aufenthalts wohnten. Und wären die beiden Duscheks nicht verreist gewesen, so hätte das Paar bei ihnen in der Villa Bertramka in Smichow, das ist ein Stadtteil von Prag, gewohnt. Ich möchte Sie nun nicht mit dem täglichen gesellschaftlichen Programm Mozarts bei seinem ersten Pragbesuch langweilen. Lieber möchte ich Ihnen etwas von der heiteren Stimmung vermitteln, die Mozart selbst am 14. Januar, zwei Tage nach seiner Ankunft, in seinem Brief an Gottfried von Chacun beschreibt. Zuerst spricht er unter anderem von einem Festmahl beim Grafen Thun, das mit einer Tafelmusik von anderthalb Stunden ausklingt. Und nun sagt Mozart wörtlich, diese wahre Unterhaltung kann ich täglich genießen. Um 6 Uhr fuhr ich mit dem Grafen Canal auf den sogenannten Brettfeldischen Ball, wo sich der Kern der Prager Schönheiten zu versammeln pflegt. Das wäre etwas für Sie gewesen, mein Freund. Der Freund war nämlich ein sturer Junggeselle. Ich meine, ich sehe Sie all den schönen Mädchen und Weibern nachlaufen, glauben Sie? Nein, nachhinken. Ich tanzte nicht und löffelte nicht, das Erstere, weil ich zu müde war, und das Letztere aus meiner angeborenen Blöde. Ich sah aber mit ganzem Vergnügen zu, wie alle diese Leute auf die Musik meines Figaro in lauter Kontratänze und Deutsche verwandelt, innig vergnügt herumsprangen. Denn hier wird von nichts geredet als Figaro. Nichts gespielt, geblasen, gesungen, gepfiffen als Figaro. Keine Oper besucht als Figaro und ewig Figaro. Gewiss große Ehre für mich. Mozart war wie aufgedreht. Dafür entschädigte er sich dann wieder abends bei einer langweiligen italienischen Pflichtoper, wo er, wie er schrieb, teils schwätzte, teils schlief. So zwanglos ungebunden, wie diese im Plauderton beschriebenen ersten Tage, müssen auch die nächsten Wochen verflossen sein. Es war ja auch Karnevalszeit. Mozarts Weisen aus dem Figaro wurden überall auf den Straßen gehört. Ein unbekannter Komponist verwandte sie überdies in den Dodici Balli Tedeschi, also in den 12 deutschen Tänzen, die 87 in Prag erschienen sind. Begeisterungsstürme erlebte Mozart sowohl bei der Figaro-Aufführung am 17. Januar als auch am 21. Januar, als er die Oper von Cembalo aus selber dirigierte. Und wieder flogen gereimte Liebeserklärungen von der Galerie. Eine, die mir sehr interessant erscheint, lautete: Sieh, Deutschland, dein Vaterland, reicht dir die Hand nach Sitte der Deutschen und löset das Band der Freundschaft mit Fremdlingen auf und verehrt in dir nun den deutschen Apoll. Es ist schon bemerkenswert, ausgerechnet in Prag ist Mozart als der deutsche Apoll gepriesen worden, ein Wort, das dann die Runde gemacht hat. Wie sehr haben sich seitdem dort die Verhältnisse geändert? Dem Dirigenten Strohbach soll Mozart von Wien aus nochmals sehr verbindlich gedankt haben und seiner geschickten Aufführung den großen Beifall zugeschrieben haben, den seine Musik in Prag erfahren dürfte. Der Chronist Niemczeck, übrigens der erste Chronist Mozarts überhaupt, bemerkt dazu: Dieser Zug seines Herzens, so unbedeutend erscheint, ist sehr schön. Er gibt einen Beweis, dass Stolz, Eigendünkel und Undankbarkeit seine Fehler nicht waren, wie man es häufig an viel geringeren Virtuosen wahrnimmt. Zwei Tage vorher, am 19. Januar, hatte sich Mozart in einer Theaterakademie, das ist eine abendliche, festliche Musikveranstaltung, dem Prager Publikum, das in überwältigender Zahl erschien, als Pianist vorgestellt. Die Zeitung berichtete darüber nur lakonisch: Alles, was man von diesem großen Künstler erwarten konnte, hat er vollkommen erfüllt. Der Chronist Niemczeck aber ringt seiner Sprache geradezu die stärksten Wendungen ab, um den überwältigenden Eindruck von Mozarts Klavierspiel wiederzugeben, und er fasst zusammen: In der Tat übertraf diese Fantasie alles, was man sich vom Klavierspiele vorstellen konnte, da der höchste Grad der Kompositionskunst mit der vollkommensten Fertigkeit im Spiel vereinigt war. Ein anderer, anonymer Zeuge dieses Höhepunkts in Mozarts Leben berichtet, Mozart habe sich nach dem Riesenbeifall nochmals ans Klavier setzen müssen. Und wörtlich schreibt er, der Enthusiasmus über die Zugabe war noch gewaltiger, was zur Folge hatte, dass Mozart ein drittes Mal spielen musste. Innige Zufriedenheit über die allgemeine enthusiastische Anerkennung strahlte aus seinem Antlitz. Er begann zum dritten Mal und leistete, was noch niemals zuvor geleistet worden war. Als auf einmal aus der herrschenden Totenstille eine laute Stimme im Parterre sich erhob mit den Worten: Aus dem Figaro, also er sollte auch ein Motiv aus dem Figaro bearbeiten, worauf Mozart in das Motiv der Lieblingsarie der Prager, Non più andrai farfallone amoroso, einleitete und ein Dutzend der interessantesten und künstlichsten Variationen aus dem Stegreif hören ließ und somit unter dem rauschendsten Jubellaute diese Kunstausstellung endigte, die für ihn gewiss die glorreichste seines Lebens und für die wonnetrunkenden Böhmen die genussreichste war. Mozart hat diese Improvisationen leider nicht nach seiner sonstigen Gewohnheit zu Papier gebracht, sodass sie uns verloren sind. Und deshalb sollen sie jetzt wenigstens die zugrunde liegende Arie hören. Es handelt sich also um die Arie Non più andrai farfallone amoroso. Nicht mehr wirst du, verliebter Schmetterling, ausgehen, um die Mädchen zu verführen und so weiter. Ich möchte Ihnen den Text nahebringen. Der Text beinhaltet eine Spottrede Figaros auf den jungen Cherubino, der als Frauenheld an dem Schloss des Grafen von Almaviva bekannt war. Er wurde nun zum Regiment abkommandiert, was den Figaro sehr freute, weil dieser Cherubino immer seiner Braut nachlief. Und ich sage es Ihnen so ungefähr den Text: Nicht mehr wirst du, verliebter Schmetterling, Tag und Nacht um das Schloss schweifen und den jungen Mädchen die Ruhe rauben, du kleiner Narziss. Jetzt heißt es für dich, ein Gewehr schultern und einen großen Helm aufsetzen, durch Moor und über Gebirge marschieren. Trompetenschall und Kanonendonner werden die Begleitmusik sein. Ich möchte dazu noch erwähnen, dass es von Mozart manche Äußerungen gibt, dass ihm das Militär gar nicht sympathisch war. Und vielleicht auch deswegen ist diese Melodie so ein Lieblingsschlager der Prager geworden. Achten Sie jetzt auf die Lautmalereien, die das Militärische nachahmen. In Prag hat Mozart dann mit großem Erfolg auch seine mitgebrachte D-Dur-Symphonie, Köchelverzeichnis 504, die Prager Symphonie uraufgeführt. Auch 6 neue deutsche Tänze mit neuer Besetzung und neuer Stilistik hat er dort uraufgeführt. Als die Mozarts am 8. Februar wieder in Wien ankamen, konnten sie mit Befriedigung auf den Ertrag der Reise zurückblicken. 1000 Gulden hatte sie den immer in finanziellen Nöten Befindlichen eingebracht. Mozarts war in die höchsten Gesellschaftskreise der Stadt an der Moldau eingeführt worden und hatte überdies von Bondini den Auftrag erhalten, für die nächste Saison im Herbst gegen ein Honorar von 1000 Gulden eine neue Oper zu schreiben. Es sollte der Don Giovanni sein. Mozart hatte das Glück, von seinem tüchtigen Textdichter Da Ponte, trotz dessen anderweitiger Verpflichtungen, sofort eine Zusage zu bekommen. Von dessen Vorschlag, den spanischen Don Juan-Stoff zu wählen, war Mozart sofort entzückt, wie er selbst in einem Brief sagte. Die Geschichte dieses Frauenhelden und Schürzenjägers Don Juan, der ohne jede Moral sein Lustgewinn vermehrte und am Schluss der Geschichte auch sogar einen Mord begeht, den er aber dann mit auf grässliche Weise büßen muss. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich alle. Er lädt das Standbild des Ermordeten zu einem Abendessen ein und der nimmt ihn mit zur Hölle. Schon im März erhielt er von Da Ponte die ersten Szenen und machte sich mit Feuereifer an deren Vertonung, auch wenn das gesamte Libretto erst Mitte Mai fertig werden sollte. Durch den Prager Auftrag hatten sich Mozarts Pläne für 1787 schlagartig geändert. Denn eigentlich hatte er vor, von Wien nach London umzusiedeln, um dort eine angebotene Stelle am Hof anzutreten oder, wie der Vater vorschlug, als freischaffender Opernkomponist von dort aus für ganz Europa zu arbeiten. Und es wirft ein Schlaglicht auf den gutmütigen Charakter Mozarts, dass das Ganze dadurch vereitelt wurde, dass Mozart sagte, das kann ich doch meinem Kaiser nicht antun. Unvorhersehbar waren für Mozart freilich auch mehrere Todesfälle, die ihn nachhaltig berührten und erschütterten. Bereits im November 86 war ihm sein erst ein Monat altes Söhnchen Leopold wieder entrissen worden. Es war nach dem Großvater benannt und besonders begrüßt und geliebt worden. Ende März starb der von Mozart hochgeschätzte und geliebte Graf August Hatzfeld, den Mozart auch als den besten aller damaligen Geiger rühmte. In seinem letzten Brief an den Vater bricht Mozarts tiefe Trauer über diesen Verlust durch, wenn er schreibt: Er war eben 31 Jahre alt, wie ich. Ich bedauere ihn nicht, aber wohl herzlich mich und alle die, welche ihn so genau kannten wie ich. Am 3. September, kurz vor Mozarts zweiter Reise nach Prag, wurde ihm ein weiterer sehr enger Freund entrissen. Es war der erst 29-jährige Leibarzt Mozarts, Sigmund Barisani. Im Sommer noch hatte er Mozart von einer schmerzensreichen Krankheit geheilt. Im Mozarts Stammbuch hatte der große Musikkenner geschrieben, nur Bach und Haydn könne man einen ebenbürtigen Platz neben Mozart einräumen. Und dazu die Bemerkung: Als Arzt dir zweimal hat gedient und dich der Welt zur Lust erhielt. Jetzt schrieb Mozart auf dasselbe Albumblatt: Mit dem Verstorbenen habe er den liebsten, besten Freund und Erretter meines Lebens verloren. Ihm ist wohl, aber mir, uns und allen, die ihn genau kannten, uns wird nimmer wohl werden, bis wir so glücklich sind, ihn in einer besseren Welt wieder und auf nimmer scheiden zu sehen. Wie im Fall des Grafen Hatzfeld spricht Mozart also auch hier eine metaphysische Würdigung des Todes aus, die nicht nur in christlicher, sondern auch in antik-platonischer Tradition steht. Alle diese Todesfälle aber stellte der am 28. Mai erfolgte Tod seines Vaters Leopold in den Schatten. Mozart hatte schon Anfang April durch die Schwester Nannerl erfahren, dass es um den kränkelnden Vater nicht gut stehe. Sie, meine Damen und Herren, können sich vorstellen, was gerade dieser Vater seinem Sohn seit dessen Kindheit bedeutet haben muss. Er verstand sich ja bis zuletzt als sein Erzieher und Mentor. Immer handelte es sich um ein zwar bewegtes und nicht spannungsfreies, aber von hohem gegenseitigen Respekt und gegenseitiger Liebe getragenes Verhältnis. Am 4. April sandte nun der Sohn dem todkranken Vater jenen Brief, der als einer der merkwürdigsten Trostbriefe in die Weltliteratur eingegangen ist. Wie würden wir in einer solchen Situation schreiben? Würden wir nicht von Hilflosigkeit übermannt den Ernst der Lage durch Hoffnungsfloskeln zu mildern versuchen, den Kranken Glauben zu machen versuchen, was wir selbst nicht mehr glauben? Auch wenn einige unter Ihnen diesen Brief sehr wohl kennen, will ich doch die entscheidende Passage in Erinnerung rufen. Diesen Augenblick höre ich eine Nachricht, die mich sehr niederschlägt, umso mehr, als ich aus ihrem Letzten vermuten konnte, dass sie sich Gottlob recht wohl befinden. Nun höre ich aber, dass sie wirklich krank seien. Wie sehnlich ich einer tröstenden Nachricht von ihnen selbst entgegensehe, brauche ich ihnen doch wohl nicht zu sagen. Und ich hoffe es auch gewiss, obwohl ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, mir immer in allen Dingen das Schlimmste vorzustellen. Da der Tod, genau zu nehmen, der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild allein nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes. Und ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat, mir die Gelegenheit, Sie verstehen mich, zu verschaffen, ihn als den Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennenzulernen. Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung ich bin, den anderen Tag nicht mehr sein werde. Und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, dass ich im Umgange mürrisch oder traurig wäre. Und für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer und wünsche sie von Herzen jedem meiner Mitmenschen. Die Forschung hat sich sehr bemüht, die Quellen dieser Gedanken, die Mozart diesem Brief bringt, zu ermitteln und zu analysieren. Man ist also darauf gekommen, dass nun bestimmt der antike Philosoph Sokrates dahinter steht, der römische Dichter Horaz, aber auch der zeitgenössisch-deutsch-jüdische Philosoph Moses Mendelssohn in seinem Traktat über die Unsterblichkeit der Seele, dann natürlich auch freimaurerisches Denken und die Aufklärung. Ich persönlich muss sagen, ich bin nicht bereit, hier so tiefe Gräben zu ziehen in dieser Frage zwischen den verschiedenen Denkschulen. Man muss hier auch Folgendes hier mit einbeziehen. Einige Jahre vorher, 13 Jahre vorher, im Jahre 1774, hat Lessing, der große deutsche Dichter Gotthold Ephraim Lessing, ein Traktat herausgebracht mit dem Titel »Wie die Alten den Tod gebildet«. Mit den Alten meinte er die Römer und Griechen. Und er behauptet hier, nicht ganz zutreffend übrigens, in der Antike habe man den Tod sich nicht als das schreckliche Gerippe des Knochenmannes vorgestellt, der dem Menschen Angst einjagen soll, sondern die Allegorie des Todes war ein freundlicher Jüngling, der sich an das Lager des Sterbenden begibt und mit sanftem, freundlichem Blick eine Fackel zur Erde hinunterneigt. Und dieser Traktat von Lessing ist damals sehr viel gelesen worden und hat sogar in der Kunstgeschichte seine Wirkungen gezeigt. Es gibt heute noch Friedhöfe, alte Friedhöfe aus der Zeit, wo man nun diesen Todesengel auf den Grabmälern sieht. Also ich persönlich glaube, dass dem Auferstehungsglauben ein solcher freundlicher Jüngling näher steht als dieses grausige Gebilde des Knochenmannes. Dieses unvergleichliche Bekenntnis Mozarts zu der allgewaltigen Präsenz des Todes als seines ständigen Begleiters, aber auch zu der Gewissheit, dass der rechtdenkende Mensch nicht nur nichts von ihm zu fürchten hat, sondern ihn wie den rettenden Hafen immer vor Augen sieht, mag uns ein bisschen die tiefe und gelassene Heiterkeit erkennen, die gerade von den Kompositionen ausgeht, welche in den Monaten und Wochen vor der zweiten Pragreise entstanden sind. Darunter die bedeutende C-Dur-Sonate für Klavier zu vier Händen, Köchelverzeichnis 521, dann am 10. August die kleine Nachtmusik, Köchelverzeichnis 525 und als nächstes, kurz vor der Abreise, die hochbedeutende A-Dur-Violinsonate, Köchelverzeichnis 526. Aber die andere Seite jener gehäuften Schicksalsschläge des Jahres 1787 war doch das Gefühl, der wenigen engen, echten Freunde beraubt zu sein und allein auf sich gestellt, den letzten Akt seines Lebens bestehen zu müssen. Und das in einem Augenblick, wo er den anspruchsvollsten Auftrag seines Lebens zu meistern hat, die Komposition des Don Giovanni. Der Mozart-Kenner Wolfgang Hildesheimer meint dazu, wir wagen die Behauptung, dass ihm, Mozart, zur Zeit des Don Giovanni schon kein Mensch mehr nahe stand, außer Constanze, der er nahe zu stehen glaubte. Man kann nur vermuten, dass Mozart unter dem Eindruck so vieler Schicksalsschläge, es kam auch seine Erkrankung im Mai dazu, für einen Moment zweifelte, ob er den großen Erwartungen, die man gerade jetzt auf ihn setzte, gewachsen sein würde. Der Librettist da Ponte behauptet im Alter, Mozart sei zunächst entschlossen gewesen, den Don Giovanni als reine Opera seria, also als ernste Oper, als Trauerspiel zu gestalten, bis er ihn habe bewegen können, zur Milderung auch ein komisches Moment hinzuzufügen. Wenn das wahr sein sollte, wäre es Mozart etwa zu verdenken gewesen, angesichts so vieler Klopfzeichen des Todes, ein pessimistisches, tragisches Werk komponieren zu wollen? Am Ende aber schuf er die ironische Mischung des Don Giovanni, in dem einem sittenlosen, des Mordes schuldigen Antihelden die Strafe für seine Untaten ereilt. Doch erst, nachdem wir nicht umhin konnten, seinem unentwegten Draufgängertum und seiner Dreistigkeit lächelnd unsere Bewunderung zu zollen. Alle anderen Opern Mozarts haben zum Thema den Triumph der ehelichen Liebe. Im Don Giovanni aber triumphiert bis fast zum Ende die Amoralität. Und jeder ist noch beim Finale beeindruckt, wie der dämonisch getriebene Held in titanischem Aufbegehren dem steinernen Gast aus dem Jenseits sein wiederholtes No entgegenschleudert. Man hat spekuliert, dass Mozart die Rolle des Titelhelden in Parallele zu seiner tragischen und, wie er fühlte, zum Scheitern verurteilten Existenz gesehen habe. In der Tat, beide waren sie Verschwendertypen. Beide überspannten sie ihre Kräfte. Beide waren getrieben vom Hunger nach Leben. Dazu kommt, dass in der ausufernden Mozart-Literatur auch die Theorie eines leichtsinnigen, permissiven Liebeslebens Mozarts erörtert und, wie man glaubte, belegt wurde. Und gerade auf diesem Gebiet setzt sich ja die voyeuristische Fantasie des Menschen keine Grenzen. Zu dieser Frage ist eine Stelle des Briefes aufschlussreich, den Mozart am 4. November von Prag aus an Gottfried von Chacun schrieb. Also an diesen Junggesellen, von dem ich vorher schon gesprochen hatte. Es war nach den ersten triumphalen Don Juan-Aufführungen, als Mozart wahrlich heitere, lebenslustige Tage auskostete. Da schreibt er dem Freund unter anderem, er hoffe, dass dieser von seiner vorigen, so unruhigen Lebensart abgelassen und inzwischen die Wahrheit seiner, Mozarts, kleinen Strafpredigten eingesehen habe, dass nämlich das Vergnügen an flüchtigen Liebeleien nichts sei im Vergleich zu der Seligkeit, welche eine wahre, vernünftige Liebe verschafft. Mozart hatte mit seiner Heirat ja die gleiche Erfahrung gemacht. Man sieht, Mozart war, was Liebe und Ehe betraf, anhaltend moralisch ernst gestimmt. Selbst in der so gelösten Bohème-Atmosphäre, im Jubel und Trubel des Prager Herbstes. Das permissive Liebesleben Don Giovannis hat er grundsätzlich missbilligt und seine Bestrafung als Akt von tödlichem Ernst bestätigt. Was hat ihn aber dann an der Don Giovanni-Gestalt so fasziniert? Constanze hat noch Jahrzehnte nach Mozarts Tod geäußert, ihr Mann habe den Don Giovanni vor allem von allen seinen Werken für das Bedeutendste gehalten. Und in der Tat, Mozart stößt hier in Bereiche der Darstellung vor, die bis dahin in der Operngeschichte unerhört waren. Die Dämonie der Liebe, die in ihrer Absolutheit dem Tod so benachbart ist, kleidet sich in die Schönheit der Töne. Nicht nur der Titelheld, sondern auch die liebenden Frauen bewegen sich immer in den Grenzbereichen von Liebe und Tod. Wie ja auch schon im Text da Pontes die Liebesschmachtenden das Wort Tod nur allzu schnell auf den Lippen haben. Neu ist auch die fein differenzierte Charakteristik der Frauen, wie sie schon in der Registerarie des Leporello Triumphe feiert. Und es wäre wirklich ungerecht, den Titelhelden allein als Vertreter der Amoral zu sehen, den beteiligten Damen aber allzu viel Moral zuzutrauen. Was soll man zum Beispiel von einer Zerlina halten, die es fertigbringt, am Tage ihrer Hochzeit sich von einem dahergelaufenen Edelmann verführen zu lassen? Dass ihr Bräutigam Masetto darüber mehr als sauer ist, ist nur allzu verständlich. In zwei äußerst raffinierten Schmeichelarien versucht Zerlina, den tollpatschigen Masetto wiederzugewinnen. Die zweite dieser Arien, wo noch dazu kommt, dass der Masetto von Don Giovanni verprügelt worden ist, sollen Sie nun hören. Zerlina verspricht darin ihrem total verstörten Masetto, sie habe für ihn, wenn er wieder brav sei, ein Mittel, das ihn kurieren werde. Bei keinem Apotheker sei es zu kaufen. Aber wo habe sie es denn? Da ergreift sie zärtlich seine Hand und lässt diese fühlen, wo sie das Heilmittel hat, an ihrem klopfenden Herzen. Und mehrmals fordert sie Masetto auf, fass mich nur an. Vollends unerhört und genialisch an der Oper Don Giovanni ist schließlich das Hereinbrechen der jenseitigen Welt. Die Gastmahlszene mit der Erscheinung des hereintappenden steinernen Denkmals ist so sicher und überzeugend stilisiert, wie es eben nur Mozart konnte. Nur ein Mozart durfte es wagen, sogar den großen Shakespeare zu tadeln, dass dessen Geisterscheinung im Hamlet zu weitschweifig und geschwätzig und deshalb in der Wirkung gemindert sei. Tatsächlich hat er seinen steinernen Komtur vor einer ähnlichen Wirkungsminderung bewahrt. Die Größe der Komturszene beruht auf ihren einfachen Elementen. Noch heute wird der modern aufgeklärte Betrachter und Zuhörer von ihr in den Bann geschlagen. Über den Verlauf der zweiten Reise nach Prag wissen wir wenig. Es wird allerdings mit einigem Recht vermutet, dass sich das Paar, es war diesmal ohne weitere Begleitung, unterwegs auf dem Schloss in Neuhaus, das ist eine von Anfang an deutsch besiedelte Stadt gewesen, heute heißt sie Jindrichow-Hradec. In diesem Schloss war der Graf Johann Rudolf Tschernin von Kudenitz. Dass sich Mozart also dort aufgehalten habe, kann man aus gewissen Dingen schließen. Der Graf war ein Neffe des Salzburger Erzbischofs Colloredo, hatte schon in Salzburg Mozart schätzen gelernt und ihn später auch unterstützt. Und wenn das mit dem Schloss Neuhaus zutrifft, müsste Mozart diesmal einen kleinen Umweg gemacht haben. In Prag wohnten die Mozarts teils im Haus zu den drei Löwen, an dem heute zwei Gedenktafeln, eine deutsch, die andere tschechisch angebracht sind. Teils wohnten sie im Stadtteil Smichow in der Villa Bertramka, der befreundeten Duscheks, wo man heute noch die zwei von Mozart bewohnten Zimmer und einen steinernen Tisch im Garten zeigt, auf dem der Meister geschrieben haben soll. Sie werden das dann in Dias sehen. Die Don Giovanni-Premiere sollte eigentlich am 14. Oktober anlässlich der Durchreise eines sächsischen Prinzen und seiner habsburgischen Braut stattfinden. Aber zur Enttäuschung Mozarts waren die Vorbereitungen bei seiner Ankunft ganz unzureichend. Auch hatte das Theaterpersonal nicht die Routine wie das Wienerische, so eine Oper in Kürze einzustudieren. So gab man dem Hochzeitspaar wieder den Figaro, und zwar unter Mozarts persönlicher Leitung. Der Don Giovanni hingegen wurde auf den 29. Oktober verschoben. Einige kleine Partien dieser Oper hat Mozart übrigens erst in Prag konzipiert bzw. umgearbeitet. Vor allem die Ouvertüre brachte Mozart erst in Prag zu Papier. Freilich hatte er sie schon ganz im Kopf, als er nach Prag kam. Und da die Tage voll von gesellschaftlichen Anlässen und fröhlichen Trubels waren, benützte er zu ihrer Niederschrift die frühen Morgenstunden der letzten beiden Tage vor der Aufführung. Bis zum Abend hatten die Drucker sie gestochen, dann soll das bewährte Orchester die Ouvertüre vom Blatt gespielt haben. Viele Fabeleien gibt es da, Anekdoten und wundersame Begebenheiten, die später kolportiert wurden. Sie verklärten diesen Prager Aufenthalt des unbegreiflichen Mannes. Auf jeden Fall wurde die Aufführung des Don Giovanni zum gewaltigen, wellenschlagenden Erfolg, auf den ganz Europa hörte. Die Prager Oberpostamtszeitung schrieb, Kenner und Tonkünstler sagen, dass zu Prag ihresgleichen noch nicht aufgeführt worden. Und Mozart sandte wieder einen langen Brief an den Gottfried von Jacquin, worin er seine jubelnde, völlig gelöste, ja übermütige Stimmung festhielt. Damals entstand auch eine seiner schönsten Konzertarien, Bella mia fiamma addio, Köchelverzeichnis 528, die er der Sängerin Josefa Duschek verehrte. Sie und ihr Mann gehörten zeitlebens zu Mozarts treuesten Freunden. Und als Mozart im Dezember 1791 zu Wien starb, Da nahm das offizielle Wien kaum Notiz vom Hinscheiden des so großen Mannes. Wenn man von der Trauersitzung der Freimaurerloge absieht. Wohl aber wurde bereits am 14. Dezember in Prag mit einem Requiem seiner gedacht. Die Trauergemeinde war übergroß und Josefa Duschek sang den Sopran. Meine Damen und Herren, das unvergleichliche und unbegreifliche Phänomen Wolfgang Amadeus Mozart, seine musikalischen Offenbarungen aus einer, wie es scheint, anderen Welt, aber auch die dunklen Schicksalsmächte, die ihm immer auf den Fersen waren, mussten in der Weltliteratur und besonders in der deutschen Literatur ihren Niederschlag finden. Bereits im Jahre 1932 werden 342 poetische Titel aufgezählt. Das meiste davon kann man vergessen. Jedoch finden sich auch Namen wie E.T.A. Hoffmann, Puschkin und Hermann Hesse. Aber nur ein genialer Wurf, ein poetisches Juwel findet sich darunter, das in gewisser Weise dem Genie Mozarts und seiner Musik ebenbürtig wird. Es ist die Novelle Mozart auf der Reise nach Prag von dem großen Spätromantiker Eduard Mörike. Besonders als Lyriker verdient der versonnene Wortmagier Mörike einen sehr hohen Rang und Platz, in der Nähe Goethes sogar. Und ähnlich wie bei Mozart erfährt seine Kunst unsere Liebe auf den ersten Blick. Die heitere, sonnige Harmonie und Schönheit seiner Dichtung hat freilich, analog zum Fall Mozart, ihren Kontrapunkt im Hintergründigen, in einem sensiblen Gespür für jene dämonischen Mächte, die im Menschen wirksam sind und ihn gefährden. Aber dies wird, wie bei Mozart, erst einem tieferen Hinhören präsent. Schon früh erweist sich das in Mörikes erotisch beseelten Peregrinerliedern und in seinen hochbrisanten Balladen. Auch er litt, wie Mozart, an dem Ungenügen seiner irdischen und gesellschaftlichen Existenz, an dem Zwiespalt zwischen der Überfülle dichterischer Eingebung und der Unfähigkeit, sich in dieser Welt einzurichten. Mörikes künstlerische Berufung ließ sich nie in Einklang mit seinem Beruf als königlich-württembergischer Dorfpfarrer und Verkünder des kirchlichen Dogmas bringen. Und doch benötigte er letzteren als Brotberuf. Als freischaffender Künstler vermochte er nicht zu existieren. Schon aus diesem Grund fühlte sich Mörike Mozart nahe. Zutiefst berührte ihn seit seines Lebens die Musik Mozarts. Wie unser Kaufbeurer Karl Pörnbacher nachgewiesen hat, belegen dies zahlreiche schriftliche Äußerungen Mörikes. Schon der Heranwachsende bekennt die mächtige Wirkung der Musik auf ihn. Das schreibt Mörike als Penäler. Da versink ich in die wehmütigsten Fantasien, wo ich die ganze Welt liebend umarmen möchte. Mit Mozarts Musik verbinden sich ihm Naturereignisse wie Gewitter zu einer Einheit. Besonders aber empfindet er, so schreibt er in einem Brief, vor jeder Aufführung des Don Giovanni Furcht und wird doch mächtig gerade von dieser Oper angezogen. Seine Mozart-Novelle, manche halten sie überhaupt für die schönste deutsche Novelle, die 1855 zuerst in Cottas Morgenblatt erschien, behandelt nur einen Tag in Mozarts Leben. Eben einen Tag während der viertägigen Reise Mozarts nach Prag Anfang Oktober 1787. Auch wenn die erzählte Handlung frei erfunden ist, so nimmt in ihr doch der ganze authentische Mozart des so kontrastreichen Jahres 87 Gestalt an. Der Schauplatz der fiktiven Haupthandlung ist das Schloss eines historisch nicht nachweisbaren Grafen von Schinsberg, nahe der südböhmisch-österreichischen Grenze, Der Germanist Hugo Rocuta hat den für mich überzeugenden Versuch gemacht, dieses Schloss des erfundenen Grafen zu lokalisieren. Vorbild Mörikers scheint das neue Schloss zu sein, das der Graf Bukua nahe bei Grazen, tschechisch Nové Hradiště, im Jahre 1852 erbaut hat. Wir wissen ja, dass Mörike neben den ältesten Mozart-Chroniken auch Reisebücher über Südböhmen recherchiert hat. Viele Details des klassizistischen Bukua-Baus entsprechen den Angaben in der Novelle. Und der Graf Schinsberg entspricht dem Grafen Bukua. Auch die übrigen Personen haben, wenn man will, ihre Entsprechungen. Und dies ist der Inhalt von Mörikes Novelle. Das Ehepaar Mozart hatte am dritten Reisetag die böhmische Grenze nordwestlich von Schrems passiert. Ihre geliehene Rokoko-Kutsche wird ebenso beschrieben wie ihre Reisekleidung. Bei einer Verschnaufpause in anmutiger Gegend steigt man aus und Wolfgang empfindet größte Lust, mit Konstanze in einen Tannenwald einzudringen. Dort plaudert man im herzlichen Ton über die Erquickung in freier Natur. Das Gespräch holt dabei weit aus und bald streift Mozart an ungestillte Sehnsüchte und halbbewusste dunkle Ahnungen. Der Erzähler fügt hier einen großartigen Exkurs über Mozarts tragisches Persönlichkeitsbild ein, der ein tiefes, auch von der modernen Forschung nicht überholtes Verständnis des Dichters für den großen Musiker beweist. Auch das Verhältnis der Eheleute wird beleuchtet. Und endlich kommt man auf den Zweck der Reise, die Aufführung des Don Juan in Prag zu sprechen. Das leitet zur Sorge um Mozarts finanzielle Lebenssicherung über. Die wohlgelaunte Konstanze entwirft nun eine zukunftsfrohe, ganz plastische Vision von einem neuen Mozart, der in Berlin, ausgerechnet in Berlin, eine höchst dotierte Stellung mit einem Höchstmaß an Freiheit gefunden hat. Sie steigert sich in eine so theatralische Beredsamkeit, dass ihr entzückter Gatte sie mit stürmischen Liebkosungen belohnt. Nicht lange darauf folgte herbe Ernüchterung. In einem Dorf, zu dem ein Schloss gehört, macht man Rast im Dorfgasthaus. Während Konstanze in einem Rokoko-Himmelbett ein bisschen schlummert, sie ist ja, was Mörike nicht erwähnt, schwanger im 7. Monat, macht Wolfgang einen Spaziergang zum nahen Schlossgarten des Grafen Schinsberg. Er gelangt durch Blumenbeete zu einem Springbrunnen, der im Oval von Pomeranzenbäumchen in Kübeln umgeben ist. Also Pomeranzen, das sind besondere Orangen, Bitterorangen. Mozart fühlt sich im italienisch anmutenden Ambiente der Schlossfassade, der Balustrade und der Freiluftorangerie wohl. Ein Bäumchen mit reifen Früchten hat es ihm angetan. Erinnerungen an eine frühe Italienreise kommt ihm ebenso wie gewisse musikalische Reminiszenzen. Verträumt und halb unbewusst greift er nach einer Pomeranze. Sie bleibt in seiner Hand. In künstlerischer Trance dreht und wendet er die Frucht und durchschneidet sie endlich mit seinem Taschenmesserchen und atmet den frischen, köstlichen Duft ein. Kaum ist dies geschehen, erschrickt er über sich selbst und schon naht ein großer, kräftiger Gärtner. Es kommt zu einer regelrechten Vernehmung und Maßregelung Mozarts. Dieser wehrt sich trotzig, doch der Gärtner bleibt unnachsichtig. Die Früchte des Bäumchens seien gezählt, das Bäumchen selbst zu einem Fest bestimmt. Der vom Gärtner festgehaltene Delinquent schreibt indes auf dem Gartentisch einige Zeilen an die abwesende Herrschaft, genauer an die Frau des Hauses, die ich Ihnen wörtlich nun vorlesen möchte. Gnädigste Frau, ganz instinktiv wendet er sich an die Frau des Hauses. Gnädigste Frau, hier sitze ich unseliger in Ihrem Paradiese, wie Weiland Adam, nachdem er den Apfel geerntet. Das Unglück ist geschehen und ich kann nicht einmal die Schuld auf eine gute Eva schieben, die eben jetzt von Grazien und Amoretten eines Himmelbettes umgaukelt, im Gasthof sich des unschuldigsten Schlafes erfreut. Befehlen Sie, und ich stehe persönlich Ihrer Gnadenrede über meinen mir selbst unfasslichen Frevel, mit aufrichtiger Hochachtung, mit aufrichtiger Beschämung, hoch dero untertänigster Diener, W.A. Mozart, auf dem Wege nach Prag. Ein Diener trägt den gefalteten Brief weg, als man den in den Hof einfahrenden gräflichen Wagen hört. Es ist also dies, die Pomeranzenszene, das Zentrum der Novelle und die eigentliche Schlüsselszene. Die Herrschaft des Hauses ist nun komplett. Sie besteht aus dem Grafen, dessen Nichte und Ziehtochter Eugenie, deren Bräutigam, der Gräfin und dem Sohn Max. Es soll abends eine Nachfeier zur Verlobung stattfinden. Der erboste Gärtner nennt den eingedrungenen Musikus fälschlich Moser. Von Mozart hat er noch nie was gehört. Der Graf ist auf diesen und den Gärtner wütend. Die Gräfin aber hat den Brief gelesen. Freudig erregt beschwichtigt sie ihren Mann. Ihr steht der Name Mozart in hohen Ehren und sie betont, dieser Gast sei die erfreulichste Überraschung für Eugenie, die Braut. Der Sohn aber deutet an, er werde nun in seinem Festgedicht, das er schon gemacht hatte, einiges ändern müssen. Mozart wird nun vom Grafen unter Hinweis auf die Musikalität und Mozart-Begeisterung seiner Nichte freundlich ins Schloss gebeten. Man einigt sich, dass die Mozarts den Rest des Tages bleiben, im Schloss nächtigen und erst am Morgen weiterreisen. Der Sohn Max, ein kunstliebender Leutnant, der auch gekonnt deutsche Verse reimen kann, holt indessen Konstanze aus dem Wirtshaus herbei. Mozart lernt Eugenie kennen, ein blühendes, höchst anmutiges, wie Mörike sagt, ein inniges Wesen. Sie ist festlich in karmoisinrote, leuchtende Seide gekleidet und trägt ein weißes Stirnband mit Perlen. Der junge Baron an ihrer Seite ist von sanftem, offenem Charakter. Der etwas laute Graf dominiert zunächst bei der Unterhaltung. Aber dann wird es plötzlich still und Eugenie schickt sich an, von ihrem Bräutigam am Klavier begleitet, die Arie der Susanna aus der Gartenszene in Figaros Hochzeit zu singen. Diese Arie gehört wohl zum Zartesten, was Mozart überhaupt in seinen Opern geschaffen hat. Sie wird mit folgendem Rezitativ eingeleitet. Endlich naht sich die Stunde, da ich dir, o Geliebter, bald ganz gehören werde. Ängstliche Sorgen entflieht aus meinem Busen, stört nicht länger die heiß ersehnten Freuden. Ach, um mich her erscheint alles hier so heiter. Der stille Abend lächelt so freundlich zu meiner Liebe. Komm doch, mein Trauter, Stille der Nacht beschützt uns. Also daran hat sich die Arie geschlossen, von der ich Ihnen auch einige Takte zu Gemüte geführt habe. Meisterhaft, weiß Mörike, die höchste Bewegung und höchste Sammlung dieses einmaligen Moments im Leben der jungen Braut in Worte zu bannen. Zu Tränen gerührt, nimmt sie die ungekünstelt liebenswürdige Lobesworte Mozarts entgegen. Nun kommen neue adelige Gäste, unter ihnen eine Franziska, eine Freundin der Braut. Mozart setzt sich an den Flügel und spielt ein Lieblingskonzert Eugenies. Und wörtlich heißt es da im Text: Es war eines jener glänzenden Stücke, worin die reine Schönheit sich einmal wie aus Laune freiwillig in den Dienst der Eleganz begibt. So aber, das sie gleichsam nur verhüllt in diese mehr willkürlich spielenden Formen und hinter eine Menge blendender Lichter versteckt, doch in jeder Bewegung ihren eigenen Adel verrät und ein herrliches Pathos verschwenderisch ausgießt. Hier und anderswo wird Mörikes Sprache geradezu selbst zur Musik. Unerwartet, schlicht und steif sitzt der Künstler da. Und was seine so kleinen Hände vollbringen, vertausendfacht das Staunen. Nun begibt man sich in den ovalen, feudal geschmückten Speisesalon. Dort wird Mozarts Gartenabenteuer auf einmal wieder zum Thema 1. Treuherzig ist er jetzt bereit, die Hintergründe seines merkwürdigen Tuns zu erklären. Als 13-Jähriger habe er einmal in Neapel an einer königlichen Lustbarkeit direkt am Meer teilgenommen, wo Schiffer, Schwimmer und Taucher das Publikum mit höchst kunstvollen Spielen unterhielten. Ein genau einstudiertes, vielfältiges Spiel von Liebe, Verwegenheit und Eifersucht unter bunt geschmückten Jünglingen und Mädchen habe den Höhepunkt gebildet, bei dem von Boot zu Boot, scheinbar verwirrend, doch immer wieder harmonisch eine Fülle von orangenähnlichen Bällen hinüber und herüber flogen. Das Tempo sei bald schneller, bald langsamer geworden. 24 Bälle waren dabei unaufhörlich in der Luft. Oft stiegen sie in hohen Bögen, oft flogen sie flacher und immer landeten sie in geöffneten Fingern. Und alles sei von mannigfacher sizilianischer Musik begleitet gewesen. Man könne sich nicht leicht etwas Hübscheres vorstellen. Am Ende habe die eine Partei gesiegt und in Gegenwart eines rosigen Liebesgottes Besitz ergriffen von den munteren Mädchen. Nun ist es Eugenie, die ihrer Nachbarin die entscheidende Deutung dieses Jugenderlebnisses Mozarts gibt. Wir haben hier eine gemalte Symphonie von Anfang bis zum Ende gehabt und ein vollkommenes Gleichnis überdies des mozartischen Geistes selbst in seiner ganzen Heiterkeit. Mozart selbst fährt fort, das Erlebnis von Neapel sei ihm im Garten wieder völlig präsent gewesen und auch die damalige Musik habe er wieder in den Ohren gehabt. Und plötzlich sei aus ihm ein Tanzliedchen im 6/8-Takt hervorgesprungen. Und sofort habe er gewusst, das gibt etwas her für ein noch ausstehendes Duett zwischen Masetto und Serlina im ersten Akt des Don Juan. Eine Weise, einfältig und kindlich und spritzend von Fröhlichkeit über und über. Ein frischer Busenstrauß mit Flatterband dem Mädel angesteckt, wie er sich ausdrückt. Im Nu habe er das Liedchen auf die Personen verteilt und während des Wartens an der Gartenlaube zu Papier gebracht. Übrigens habe er schon im Wirtshaus etwas über die Pflegetochter der Gräfin gehört. Ihr wolle er jetzt das Notenblatt widmen. Der Text des Duetts mit Chor der Burschen und Mädchen lautet »Giovinette gefatte all'amore«, zu Deutsch »O ihr Mädchen, zur Liebe geboren«, versäumt nicht den blühenden Mai. Wenn ihr schmachtet, in Sehnen verloren seht, die Hilfe, sie kommt schon herbei, und die Lust und die Liebe ist da. Und wenn sie jetzt ganz konzentriert aufpassen, dann sehen sie vielleicht sogar auch die Orangen fliegen. Ja. Der Graf wartet nun seinerseits mit einer Überraschung auf. Das Pomeranzenbäumchen, bei dem auf einem Teller unter einem Tuch die zerteilte 9. Frucht liegt, wird hereingetragen. Wir erfahren die ziemlich lange mit der Familienstory verbundene Vergangenheit des Bäumchens, das man im Vorjahr wegen Welkens und Verdorrens schon aufgegeben hatte. Der Graf aber hat es heimlich wieder aufgepäppelt und erneut zum Blühen gebracht. Max, der Festgedichtschreiber, hatte seinen poetischen Beitrag bereits dem Verlauf des Tages angepasst und umgewandelt. In seiner Strophensequenz heißt es nun, Der Pomeranzenbaum sei ein Nachkömmling des Baumes der Hesperiden und habe eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Apollo selbst habe ihn jüngst wieder geheilt und 9 Früchte als Symbole der 9 Musen wachsen lassen. Die letzte der zahlreichen Strophen aber lautet nun so: Lächelnd nimmt der Gott der Töne von der saftigsten Besitz. Lass uns teilen, holde Schöne, und für Amorn einen Schnitz. Diese gelungene Pointe erntet rauschenden Beifall. Die schalkhafte Franziska aber holt flink einen großen alten Kupferstich herbei, der Apollo im goldenen Zeitalter darstellt. Apollos Ölbaum mit tief herabhängenden Zweigen deutet sie aber als Orangenbaum um. Darüber ist Mozart so entzückt, dass er Franziska auf den Mund küsst. Hierauf wird der geigenspielende Apollo selbst indirekt als Mozart umgedeutet. In Weinseligkeit reimen nun die Herren einschließlich Mozart eine terzettartige Sequenz, in welcher Da Ponte, Schikaneder und Salieri, der ewige Nebenbuhler Mozarts, erwähnt werden. Letzterer bekommt sein Fett ab. Dann singen Mozart und Eugenie noch das ganz neue Duett, das sie eben gehört haben. Bis zum Abend ist noch etwas Zeit, die man mit Tanz und Übermut verbringt. Die Damen erholen sich bei Sonnenuntergang im Garten und Madame Mozart muss ihnen auf einem grünen Hügel von sich und ihrem Gemahl erzählen. Vieles kommt da zur Sprache, was das Bild Mozarts in unserer Novelle abrundet. Seine immer wieder auftretende Kränklichkeit, die manchmal vermehrte Reizbarkeit, ärztliche Ratschläge für Bewegung in der Natur. Gelegentlich spüre er Sehnsucht nach einem geruhsamen bürgerlichen Leben. Seine Gutherzigkeit werde oft auch von Frauen eigensüchtig ausgenutzt. Arbeitsbesessen sei er, sein Leben überhaupt sei zu unstet und ratlos. Undankbare Leute betrübten ihn. Und gar nicht könne er auch nur kleine Verstimmungen in der Ehe vertragen. Hier und da versuche er, sich unter ganz einfache Leute zu mischen, auch um sie zu beobachten. Er träume halt von einem Gütchen auf dem Land, sei sich aber immer wieder bewusst, dass Ruhe ihm unerreichbar sei, weil ihm seine Kunst ein anderes Tagwerk aufbürde. Lange sei er auf der Suche nach einem geeigneten Gehstock gewesen, auf den er sich stützen könne. Der Stock sei ihm wie ein hilfloses Symbol des geruhsamen Bürgerstandes. Einem armen jungen Paar, das heiraten wolle, aber von einem Seilermeister gehindert werde, habe er energisch zu ihrem Glück verholfen. Kriecherei und Feigheit kenne er nicht. Konstanze verhehlt auch nicht sein immer herzliches Benehmen zu ihr, wenn auch die Not des Lebens Konfliktstoffe schaffe. Überglücklich sei er gewesen, als er von Haydn im Auftrag des Fürsten Esterhazy 60 Dukaten zugesandt bekam, wobei er kein Hehl von der Bedeutung des Geldes für ihn machte. Die Rede ist schließlich noch von den Duscheks in Prag, welche Mozart für seine genauesten Freunde hält, wie er sich ausdrückt. Der Abend im Schloss ist dann für ein kursorisches Kennenlernen der neuen Oper Don Juan vorgesehen. Knapp die Hälfte aller Nummern bis zum überschwänglich schönen Sextett »So allein im tiefen Dunkel« gibt Mozart teils mit Gesang als Klavierauszug. Eugenie selbst singt mehrere Arien vom Blatt mit ihrer starken wie lieblichen Stimme, wie es heißt. Sie singt die Rache-Arie der Donna Anna, du kennst den Verräter, als auch eine Zerlina-Arie. Vermutlich ist eben dieses raffinierte Schmeichellied der Braut, du wirst sehen, lieber, wenn du brav bist, gemeint. Mörike spricht vom Schauer der ewigen Schönheit, der alle ergreift. Hinzu tritt die Ehrfurcht vor der vollendeten Kunst, der Gedanke, ein göttliches Wunder zu genießen. und es als ein Verwandtes in sich aufzunehmen. Jedoch die einzigen Zuhörer, wie sie sich ein Mozart wünschen muss, das sind die beiden Verlobten und sie ungleich mehr als er. Aber nun fügt der Meister noch eine große Überraschung hinzu, die bisher nicht einmal Constanze bekannt ist. Kürzlich habe er den nach seinen Ideen umgearbeiteten Text des Finale von Da Ponte bekommen. Er ist jetzt weit simpler, gedrängter und reicher zugleich. Dies gilt bereits von der Kirchhofszene an, wo der Auftritt der Reiterstatue das Gelächter des Nachtschwärmers Don Giovanni unterbricht. Vor 3 Wochen habe er Mozart den neuen Text in einer Nachtarbeit von 1 bis 4 Uhr in einem Zug komponiert. Nun löscht er die Kerzen und jener furchtbare Choral, dein Lachen endet vor der Morgenröte, erklingt durch die Totenstille des Zimmers. Mörike schreibt wörtlich: Wie von entlegenen Sternenkreisen fallen die Töne aus silbernen Posaunen, eiskalt, Mark und Seele durchschneidend, herunter durch die blaue Nacht. Einen schöneren Satz deutscher Prosa wird man nicht leicht finden können. Schön charakterisiert Mörike die ganze Szene von Don Juans Nachtmahl, vom Aufschrei der Elvira an bis zum Auftreten des steinernen Gastes. Wörtlich zum entsetzensvollen Dialog, durch welchen auch der nüchternste bis an die Grenze menschlichen Vorstellens ja über sie hinausgerissen wird, wo wir das Übersinnliche schauen und hören und innerhalb der eigenen Brust von einem Äußersten zum anderen willenlos uns hin und her geschleudert fühlen. Der Komtur fordert Buße, Don Juan aber trotzt in ungeheurem Eigenwillen den ewigen Ordnungen. Unter dem wachsenden Andrang der höllischen Mächte ringt er ratlos, sträubt und windet sich und geht schließlich unter. Und Mörike fasst zusammen und kommt zu dem bedeutenden Schluss: Wir nehmen wider Willen gleichsam Partei für diese blinde Größe und teilen knirschend ihren Schmerz im reißenden Verlauf ihrer Selbstvernichtung. Und da möchte ich Ihnen noch das Finale nun dieser Musik, das Ringen des Komtur mit Don Giovanni vorführen. Ein Schweigen hält an nach dem letzten erklungenen Akkord. Dann aber will die Gräfin von Mozart wissen, wie ihm denn in jener Kompositionsnacht zumute gewesen sei, und nun überrascht Mozart aufs Neue. Ich sagte zu mir selbst, wenn du noch diese Nacht wegstürbest und müsstest deine Partitur an diesem Punkt verlassen, ob dir's auch Ruh im Grabe ließe? Wenn irgendein Welscher alles Vorausgehende fände, mit Ausnahme dieser Schlussszenen, er würde sich ins Fäustchen lachen, würde selbst die Oper vollenden und mir die Ehre rauben. Aber dann ist sich Mozart doch sicher, dass seine treuen Freunde selbst in diesem ärgsten Fall für sein Erbe eintreten und es vor Verfälschung bewahrten. Das Abendgespräch im Schloss, welches sich bislang nach Mitternacht hinzieht, wird von diesem Punkt an wieder munterer und erhält doch noch einen heiteren Ausklang. Man einigt sich, morgen nicht allzu früh aufzustehen und dann aufzubrechen. Am nächsten Morgen besteigt Wolfgang mit Constanze einen hübschen gräflichen Reisewagen, der sie bis nach Wittingau und weiter nach Prag bringen soll. Und zu seiner freudigsten Überraschung erfährt Mozart, dass dieser Wagen ihm fortan sogar gehören soll. Die so entstandene frohe Stimmung überdeckt alle wehmütigen Abschiedsgefühle. Und man hofft auf ein Wiedersehen. Und schnell entrollt der Wagen allen Blicken. Alle im Schloss sind noch lange beglückt von den unschätzbaren Erlebnissen. Nur in Eugenie, die schon bei den gestrigen Erzählungen Konstanzes insgeheim von leiser Furcht beschlichen worden war und die diese Furcht noch nährte, während Mozart am Klavier spielte und sang. Nur in ihr klang das geheimnisvolle Grauen der Musik noch nach. Mozart schreibt wörtlich, Mörike schreibt wörtlich, es ward ihr so gewiss, so ganz gewiss, dass dieser Mann sich schnell und unaufhaltsam in seiner eigenen Glut verzehre, dass er uns eine flüchtige Erscheinung auf der Erde sein könne, weil sie den Überfluss, den er verströmen würde, in Wahrheit nicht ertrüge. Eugenie geht oben durch das große, leere Zimmer, wo nun alles wieder in Ordnung gebracht ist, geht zum Klavier, betrachtet lange dessen Tasten, die er zuletzt berührt hatte, drückt leise den Deckel, zieht den Schlüssel ab, in eifersüchtiger Sorge, dass sobald keine andere Hand wieder öffne. Beiläufig rückt sie einige Liederhefte zurecht, da fällt ein älteres Blatt heraus. Angeblich ist es die Abschrift eines böhmischen Volksliedchens. In Wirklichkeit ist es ein von Mörike 10 Jahre vorher gedichtetes Poem. Und in der Stimmung, in der sie nun einmal ist, wird ihr der Text, den sie durchliest, wie zum Orakel. Und es entfallen ihr heiße Tränen. Und viele von Ihnen werden das Gedicht schon kennen. Ein Tännlein grünet wo, wer weiß, im Walde. Ein Rosenstrauch, wer sagt, in welchem Garten. Sie sind erlesen schon, denk es, o Seele, auf deinem Grab zu wurzeln und zu wachsen. 2 schwarze Rösslein weiden auf der Wiese. Sie kehren heim zur Stadt in muntern Sprüngen. Sie werden schrittweis gehen an deiner Leiche. Vielleicht, vielleicht noch eh das Eisen an ihren Hufen los wird, dass ich blitzen sehe. Meine Damen und Herren, zwar hat es den Grafen Schinsberg und seine Familie nie gegeben, und doch ist die Geschichte von Mozarts Einkehr auf seinem Schloss innerlich wahr. Erstens spiegelt sich in ihr vieles wider, was Mozart an Gastlichkeit in Prag erfahren und an Beglückung durch seine Gegenwart selbst geben dürfte. Der Prager Graf Thun und die Sängerin Duschek, die vielen Musikakademien und Abendgesellschaften, die letzten Kompositionen und vor allem die tief empfundene Don Giovanni-Uraufführung scheinen im südböhmischen Schloss nur vorweggenommen. Wahr ist die Dichtung des schwäbischen Romantikers, insbesondere wegen der vollkommenen Darstellung der einmaligen Individualität Mozarts und seines Geistes. Und wahr sind die schwermütigen Vorahnungen, die immer wieder durch die gelöste Heiterkeit der Szene brechen. Mörike fühlte sich zu Recht dem Mozartschen Wesen verwandt und er hat sich gründlich auf seine Novelle vorbereitet. Da fällt es nun auf, wie Mörike den Untergang Giovannis, dieses amoralischen, sich radikal autonom begreifenden Individuums, schildert. Keineswegs sieht er hier den Triumph der sittlichen Ordnung und keineswegs deutet er den Vorgang als göttliches Strafgericht und Abschreckung für andere. Vielmehr behauptet er, der Zuschauer und Zuhörer nehme Partei für den, der den ewigen Ordnungen trotzt. Für das ratlose Ringen, sich sträuben und untergehen des Titelhelden verwendet er gar das Wort Erhabenheit. Bei Kant, dem Philosophen, und bei Schiller, dem Dichter, war Erhabenheit immer mit Moral verbunden. Mörikes, und man muss es zugeben, Mozarts Don Juan endet als erhabener Held, jedoch nicht in einem sittlichen Konflikt, sondern seine Erhabenheit entspringt aus seinem Eigenwillen, seinem Trotz. Das amoralische Leben Don Juans ist wie ein Naturvorgang, in den der Mensch nicht eingreifen kann. Und Mörike ergänzt seine Deutung durch ein zweites Wort. Mozart selbst steht seinem Helden nahe. Wie dieser hat sich auch Mozart in seinem Leben total verausgabt. Er verschwendet sich maßlos. Und wie er mit seinen genialischen Kräften nicht haushalten kann, so kann er es nicht im materiell-ökonomischen Sinn. So wird er selbst schuld an seinem Untergang. Schuld ist freilich nicht ethisch, sondern existenziell zu verstehen. Mörike lässt Mozart von sich sagen, er habe das Finale seiner Oper in einer Hitze zu Ende geschrieben. Und deshalb ist sich Eugenie so gewiss, so ganz gewiss, dass dieser Mann sich schnell und unaufhaltsam in seiner eigenen Glut verzehre. Die Metaphern, die Mörike für die künstlerische Produktion Mozarts benutzt, sind aus dem Wortfeld des Feuers entnommen. Ebenso erkennt Mörike auch die soziale Komponente. Schon von Beginn seiner Novelle an deutet Mörike immer wieder an, wie Mozart über seinen Stand hinausstrebte. Die Kutsche ist nur geliehen. Mozarts Reisekleidung zum Beispiel möchte es der feudalen Oberschicht gleichtun, ist aber von Konstanze bescheidentlich ausgewählt, um die neuen Galakleider im Koffer zu schonen. Sein Zopf ist nachlässig gepudert. Durch eine Achtlosigkeit Mozarts war in der Kutsche ein Flakon kostbaren Riechwassers aufgegangen und hatte seinen Inhalt unvermerkt in die Kleider und Polster ergossen. Die sparsame Konstanze bemerkt dazu, »O weh, ein volles Fläschchen echte Rosé d'Aurore, rein ausgeleert. Ich sparte sie wie Gold.« Und mit fast frivoler Lebensfreude antwortet Mozart, »Ein Närrchen, begreife doch, auf solche Weise ganz allein war uns dein Götterriechschnaps etwas nütze.« Ein eindrucksvolles Symbol für Mozarts unbekümmerte Neigung zur Verschwendung. Mozart lebte in einer Zeit des Ancien-Regime, aber er partizipiert an ihm nicht völlig selbstverständlich. Er hat keine Begabung als Hofkünstler. Seine feudale Verschwendungsökonomie kann bei seinen bürgerlichen Verhältnissen nicht ungestraft bleiben. Erniedrigt wie ein erwischter Lausbub steht Mozart vor dem Hofgärtner nach seinem Pomeranzendelikt. Und das passiert kurz nachdem ihn Konstanze allzu eifrig schon als gemachten Herrn am Berliner Hof sah. Selbstbewusstsein und Anspruch stehen hier peinlich schroff der Lebenswirklichkeit gegenüber. Aber auch, dass er im gräflichen Garten der duftigen Frucht nicht widerstehen konnte, kennzeichnet und kompromittiert sein Wesen. Wie ja die Novelle voll der Beispiele ist, dass Mozart zur bürgerlichen Ökonomie des Maßhaltens unfähig ist. Er liebt gesellige Freuden außerordentlich. Seine großzügige Gastfreundschaft und Gutmütigkeit kommt, wie Mörike sagt, Leuten von ungleichem Wert zugute. Auch dass er dem Reiz von Frauen leicht unterliegt, ist offensichtlich. So erlaubt er sich vor der adeligen Gesellschaft, den Schelmenmund Franziskas mit 1000 Küssen zu schließen. Aber nochmals zurück zur Schlüsselszene am Pomeranzenbaum. Sie hat eine vielfache Symbolik. Die augenblickliche, angebliche Geistesabwesenheit, mit der Mozart die Frucht durchschneidet, erweist sich im Nachhinein als genuin mozartische Entrücktheit in seinem ureigensten Bezirk musikalischen Produzierens. Mozart ist in seinen schöpferischen Phasen der Welt entrückt, wie er auch beim Klavierspiel seltsam steif und unbewegt dasitzt, ganz mit sich selbst identisch. Aber gerade in künstlerischer Entrücktheit zieht er oft, wie in der Gartenepisode, den Kürzeren in dieser Welt. Der gräfliche Garten wird ihm zugleich zur südlichen neapolitanischen Landschaft. Es ist zugleich jene Landschaft, die, wie jeder weiß, stets durch Vulkanismus gefährdet war. So deutet Mozart spaßhalber den robusten Gärtner als Vesuvius um. Aber aus der fatalen Pomeranze ging ja sozusagen als neue Frucht die versöhnende Musik Mozarts hervor, nämlich das bezaubernde Tanzliedchen. Und hier ist es wiederum symbolisch, dass er die beiden Fruchthälften wieder zu einer ganzen Frucht zusammenfügt. Und wenn am Ort der Freiluftorangerie auch Lorbeerbäume stehen, so erinnere man sich, dass Dichter und Sänger mit Lorbeer begrenzt werden. Der Gott des Lorbeers aber ist Apollo. Im Festsaal wird dann Franziska den Springbrunnen als kastalischen Quell identifizieren und den Maestro selbst als Apoll, den leuchtenden Gott der Musik- und Gesangkunst. Und noch mehrfach in der Novelle wird Mozart mit dem Nimbus des Göttlichen versehen, so wenn der Erzähler Mozarts Musik als göttliches Wunder bezeichnet. Und Franziska urteilt nach der Anhörung des Opernauszugs, wenn Don Giovanni nicht aller Welt den Kopf verrückt, so schlägt der liebe Gott seine Musikkasten gar zu. Und Max ergänzt, und gibt der Menschheit den Dudelsack in die Hand und verstocket die Herzen der Leute, dass sie anbeten Baal, den Götzen Baal. Auch die Pomeranze bzw. Orange als Gattung erfährt eine ungeahnte Ausdeutung. Denn mit orangenfarbenen Bällen bewarfen sich die Liebestollen Figli di Nettuno im Streit um das schönste Mädchen. Äpfel und rote Bällen galten schon in der frühgriechischen Lyrik als Liebessymbole erster Güte. Man denke übrigens auch an den Apfel des Paris oder an das Apfelgeschenk Evas an Adam. Aber das ästhetische Liebesspiel mit den schwirrenden Bällen hat sich durch göttliche Metamorphose buchstäblich in eine herrliche Polyphonie von Musiknoten gewandelt. Und Eugenie hat recht, übrigens wie immer in der Novelle, wenn sie das Spiel auf dem Wasser als eine gemalte Symphonie von Anfang bis zu Ende nennt und ein vollkommenes Gleichnis des mozartischen Geistes. Meine Damen und Herren, ich habe die an Schönheiten und Tiefen überaus reiche Novelle noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Jedem Mozart-Freund kann ich nur empfehlen, zum besseren Verständnis des Meisters diese Novelle zu lesen und mit Gewinn noch ein zweites Mal zu lesen. Das so schwermütige Gedicht am Ende, Denk es, o Seele, erinnert uns, wie über aller heiteren Grazie mozartscher Musik die Melancholie schwebt und wie überhaupt aller Glanz dieser Erde an Vergänglichkeit mahnt. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.